Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen. Eine richtig gute Entscheidung, den Podcast zu hören, denke ich. Ich heiße Tobias Weckenbrock, bin Reporter und Redakteur bei den Rohnachrichten in Castrop-Rauxel und freue mich, dass du wieder dabei bist. Zur Belohnung gibt es gleich eine knappe halbe Stunde mit Nachrichten und News aus und über unsere Stadt mit drei Gästen aus unserem Redaktionsteam und ganz vielen Hintergründen aus unseren Recherchen zu den Top-Themen der Woche. Und welche waren das? Ja, das ist immer so eine knifflige Aufgabe für uns. Nicht, weil wir zu wenig haben, eher, weil wir genau überlegen, was bei euch da draußen am meisten Neugierde weckt. Manchmal schauen wir aber auch nicht nur auf die Tragweite des Themas bei unserer Entscheidung, sondern auch auf die Umstände. Was kann eigentlich ein Reporter dazu noch erzählen? Vielleicht nicht nur den nachrichtlichen Aspekt, sondern auch über die Umstände drumherum oder seine Gedanken und Gefühle dazu. Hinter unseren Geschichten verbergen sich nämlich manchmal fast die spannenderen Geschichten. Und wir wollen ja im Podcast auch genau das anbieten. So ein Einblick unter die Motorhaube oder hinter den Vorhang. Also schauen wir mal, ob uns das dann heute gelingt. Bevor wir aber thematisch loslegen, möchte ich euch um Unterstützung bitten. Wir können den Podcast kostenfrei anbieten, weil wir unser Geld mit der Zeitung, dem E-Paper und unserem Nachrichtenportal verdienen. Weil viele Menschen einfach bereit sind, für unseren Journalismus in Castrop-Rauxel etwas zu bezahlen. Und das muss gar nicht viel sein. Im Gegenteil, das E-Paper gibt es jetzt gerade zum Beispiel in einer Sonderaktion für 4 Wochen kostenlos. Also wir wollen euch damit natürlich ein bisschen anfixen und euch vielleicht das Produkt einfach mal näher bringen. Unser Nachrichtenportal rohnachrichten.de mit den kostenpflichtigen Artikeln hinter RN Plus könnt ihr jetzt für nur 1 Euro für einen Monat testen. Also probiert's doch einfach mal aus. Da gibt's dann nämlich mehr Hintergründe, mehr Tiefe und noch viel mehr Nachrichten aus unserer Stadt. Ende der Eigenwerbung, ab in die Themen. Mit Ronny von Wangenheim, meiner Kollegin, spreche ich gleich über ein Baugebiet in Mecklinde, das für großen Ärger bei den Bauherren sorgt. Es ist ein paar Monate her, da hatten wir über das Thema schon mal gesprochen. Jetzt ist es aber irgendwie noch viel kniffliger geworden, als viele befürchtet haben. Außerdem rede ich mit Lars Biermann über den ganz sicher bekanntesten Fußballer, der zurzeit in Castrop-Rauxel spielt. Und wir reden mit Teve Schäfer. Teve ist neu bei uns im Redaktionsteam. Sein Thema führte ihn nach Habinghorst, aber dazu dann später mehr. Jetzt zunächst die Kurznachrichten. Feuer. Eine Küche in einem Doppelhaus in Ickernend hat am Donnerstagmorgen gebrannt. Um kurz vor 4 wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die rund 35 Feuerwehrleute an der Groppenbachstraße eintrafen, stand die Küche in Flammen. Es wurde zum Glück niemand verletzt. Die Bewohner und die direkten Nachbarn waren schon draußen. Nach kurzer Zeit war dann auch der Brand gelöscht. Das Haus wird aber auf längere Zeit nicht bewohnbar sein. Das steht schon fest. Crash. Ein Auto ist am Dienstagabend am Hauptbahnhof an einer seltsamen Stelle in ein Geländer gekracht. Es geriet direkt am Berliner Platz von der Ilandstraße aus auf den Gehweg, prallte dann an das Gebäude mit der Cocktailbar Gleis 4 oder bei der Fahrschule Mein Ottke und dann auf der anderen Seite am Radweg in das Geländer unterhalb der Bahnunterführung. Der 44-jährige Fahrer des VW Golf aus Castrop-Rauxel soll wohl von einem anderen Auto fast angefahren worden sein, das von gegenüber, also aus der Wartburgstraße, also aus der Unterführung kam und wohl nach links in die Ilandstraße abbiegen wollte. Das ist an der Stelle allerdings total verboten. Da konnte der Mann sich nur noch behelfen, indem er über den Gehweg weiterfährt. Der Mann wurde bei diesem Unfall übrigens verletzt. Randale. Eine Frau aus dem Iran hat schon vor rund 3 Wochen im Ausländeramt des Rathauses randaliert. Sie wollte dort offenbar eine Abschiebung ihres Sohnes beanstanden und wurde laut. Im Flur schubste und warf die 45-jährige Stühle um. Die Beschäftigten schlossen die Türen ihrer Büros und riefen die Polizei dazu. Gefährlich wurde es bei dem Vorfall durch ein Schälmesser, das die Frau vor den Augen der Polizei wohl an ihre Pulsadern hielt. Sie drohte offenbar damit, sich umzubringen. Der Polizei soll es dann wohl mit einer relativ ruhigen und klaren Ansprache aus der Distanz heraus gelungen sein, die Frau davon zu überzeugen, das nicht zu tun. Ordnungskräfte haben sie dann am Ende dieses tragischen Vorfalls mit einer Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Kandidat. Die CDU hat einen Bürgermeisterkandidaten. Bei der Kommunalwahl im September 2025 wird sich Thomas Thiel für die Union um die Stimmen der Castrop-Rauxeler bewerben. Thomas Thiel ist 55 Jahre alt, aktiv im Ortsverband Castrop Süd und seit 2013 Leiter des Ordnungsamtes der Stadt. Außerdem ist er als Dozent für Ausbildungsgänge in der öffentlichen Verwaltung tätig. Er hat 4 Kinder. Ein Sohn ist Tom Röhl. Er ist für die FDP Castrop-Rauxel im Stadtrat und im Kreisverband der Nachwuchsorganisation Junge Liberale Vorsitzender. Die Unterstützung durch die FDP liegt also relativ nah, ist aber bisher noch nicht bestätigt. Thiel wird sich wohl vor allem einem starken Kandidaten der SPD gegenübersehen. Es könnte sein, dass Reiko Krawagna eine dritte Amtszeit anstrebt. Die SPD hat sich aber noch nicht öffentlich festgelegt. Bei mir ist jetzt Ronny von Wangenheim und Ronny ist ein bisschen unsere Immobilienexpertin. Ronny, wie fühlt es sich an, Immobilienexpertin zu sein?
Das klingt doch toll, ne?
Genau, du kümmerst dich sehr viel um unsere Baugebiete in Castrop-Rauxel und um Pläne, wo Wohnen neu entstehen soll. Und naja, ein relativ hakeliges Thema ist mit dem Stichwort Mariengärten überschrieben. Das ist ein Baugebiet in Merklinde. Oder sollte eins werden und da gibt es Probleme durch eine Insolvenz, über die wir schon im Januar mal berichtet haben, aber da gibt es jetzt natürlich viele neue Wendungen in diesem Fall. Vielleicht können wir mal über das Aktuelle sprechen. Du warst ja jetzt letztens nochmal am Telefon, hast mit vielen Leuten gesprochen und auch vor ein paar Wochen mal vor Ort. Wie stellt sich da jetzt für dich die Situation dar?
Ja, die Mariengärten sind ja im Baugebiet direkt an der B235 und es ist ein Baugebiet, also es sind halt dort die ersten Häuser verkauft worden und auch gebaut worden und die waren eigentlich schon, um nochmal kurz zurückzublicken, zum Zeitpunkt der Insolvenz relativ weit, zumindest die Reihenhäuser. Und inzwischen hat sich natürlich eine ganz andere Situation ergeben. Also für die Käufer ist das natürlich der maximale GAU. Wenn man sowas erlebt, kann man sich gar nicht vorstellen. Plötzlich wird nicht mehr weitergebaut, alles steht still. Also die Baustelle lag erstmal lange Zeit still.
Genau, da hake ich mal kurz ein. Du hast Insolvenz erwähnt. Wer ist da insolvent, um nochmal einmal die Leute abzuholen, die es noch nicht mitbekommen haben?
Das ist die Firma Tecklenburg aus dem Niederrhein. Hermann Tecklenburg kam auch immer zu den großen Ereignissen, also wie dem ersten Spatenstich und dem Richtfest, da war alles noch super und es schien sogar, dass der Bau früher fertig werden sollte als geplant, das gibt's ja eigentlich normalerweise gar nicht und jetzt ist das auch bitter wahr geworden, weil die Baustelle halt erstmal still lag und die Häuser gehörten ja noch gar nicht den Käufern, das heißt, die mussten sich dann erstmal richtig lange drum bemühen, dass ihnen die Häuser gehören und sie überhaupt weitermachen durften. Die Handwerker haben natürlich auch alle gesagt, also wenn wir wissen ja gar nicht, wer uns bezahlt, da machen wir erstmal nichts. Und ja, und deshalb wurde es dann August, bevor die Grundbucheintragungen kamen und erst dann konnten die so richtig weitermachen, die Käufer.
Das heißt, da wurden Verträge, mussten geändert werden. Erst war ja Tecklenburg, glaube ich, überall in den Grundbüchern drin, als Generalunternehmer oder auch Vermarkter dieser Flächen. Und die mussten diese Verträge jetzt letztlich auf eigene Faust dann, glaube ich, übernehmen, ne?
Ja, der Insolvenzverwalter hat einfach gesagt, wir führen das Baugebiet nicht weiter und die Käufer können in Eigeninitiative weiterarbeiten. Aber das müssen sie halt alles neu verhandeln. Und die haben natürlich auch alles neu überlegt und machen vieles auch selber. Also dass sie dann, wo sie gesagt haben, früher, wir lassen das Laminat verlegen, hat zum Beispiel eine Familie gesagt, machen wir jetzt selbst, damit um Kosten zu sparen, weil es wird natürlich alles teurer, das ist ganz klar. Die rechnen da schon mit ordentlich viel mehr Geld, was sie da drauf zahlen müssen.
Ist es denn eher so, dass die Leute, die da jetzt bauen wollten, dann auch weiter bauen? Oder gibt es auch Leute, die dann vielleicht von ihrem Traum da komplett Abschied genommen haben? Wie sieht das aus?
Nein, die Häuser sind ja schon relativ weit gewesen. Also bei den Doppelhäusern, die waren nicht ganz so weit, aber bei den Reihenhäusern, die hatten schon den Estrich, die hatten schon Fußbodenheizung. Da fehlten wirklich nicht mehr viel. Die Malerarbeiten und eben so die Innenarbeiten alle, da war die Fassade fertig. Da hört man natürlich, da sagt man nicht, nee, die haben ja auch alle Geld bezahlt. Also man zahlt ja immer stückweise für den Bau. Sie haben natürlich nicht alles bezahlt und es gibt auch so eine gewisse Bürgschaft, also sie hatten eine Fertigstellungsbürgschaft, die hilft ihnen dann, dass sie noch ein bisschen Geld zurückkriegen oder zurückfordern können über den Insolvenzverwalter, aber ansonsten müssen sie alles weitermachen und sie mussten, das hat ihnen die Stadt dann auch beim Treffen im Mai gesagt, selber Bauherren sein mit all den Pflichten. Das heißt, sie müssen sich wirklich um alles kümmern, also auch um die Erschließung. Und das ist jetzt das aktuell größte Problem für die Familie.
Warum?
Ja, die Erschließung gibt es nicht. Das heißt also, okay. die Baustelle hat eine, gibt es eine Straße von der B235, also so eine Baustellenstraße, das ist so ein bisschen, ja, provisorisch führt es hin zu diesen Häusern. Also es sind einmal 4 Reihenhäuser und einmal 2 Doppelhäuser, von denen jeweils, also von 4 Elementen sind immer 3 verkauft. Also es gibt also 6 Familien, die eben da auch zusammenarbeiten. Und diese Straße gehört aber immer noch, also das Gelände da gehört immer noch der Firma Tecklenburg oder dem Insolvenzverwalter, und die wollen das irgendwann wieder verkaufen. Reden aber selbst davon, dass ihr Insolvenzverfahren wahrscheinlich noch Jahre dauern wird. Oh, ja. Und die Erschließung soll jetzt also von der Johannesstraße kommen. Da wäre dann jetzt auch der EUV gefragt, und die sind auch im Gespräch mit Tecklenburg oder dem Insolvenzverwalter, um im das Geld zu bekommen. Es gibt auch da immer, das ist wohl normal, dass Baufirmen sagen, ja, die Erschließung später zahlen wir, und das wird vertraglich vereinbart. Und bei so einer Insolvenz ist natürlich, muss man gucken, wie man an dieses Geld kommt. Muss also auch der EUV gucken, wie er an dieses Geld kommt.
Der EUV, weil der für Kanalbau und sowas irgendwie auch in gewisser Weise überall zuständig ist.
Genau. Die würden dann, das ist ja dann eine öffentliche Straße, die dann gebaut wird, und dafür werden die zuständig. Aber es kommen natürlich auch noch dazu hier Westnetz, also Strom, Wasser, auch Breitbandausbau, das alles muss ja da sein. Und
gibt es das alles noch nicht? Nee,
also die Häuser werden, ich bin nicht sicher, ob nichts da ist, ob vielleicht Strom schon liegt, das kann ich nicht genau sagen. Aber es gibt eben vieles, was noch nicht ist, und die Stadt sagt, es muss eine Straße, die Erschließung muss da sein, sonst kann keiner einziehen in das Haus.
Genau, das gibt's ja schon, dass auch Baugebiete, auch schon Wohnungen bezogen werden, wenn da noch eine, ich sag mal, Baustraße ist, gibt's schon, mit der Absicht, da dann später, wenn das Baugebiet fertig ist, also die großen Bagger und so und Kräne da nicht mehr durch müssen, dass man dann die erst später asphaltiert, dann darf man da auch wohl schon wohnen, aber eben ohne, ich sag mal, ohne eine Toilettenspülung, weil es keinen Kanal gibt, und ohne Strom und ohne Wasser kann man ja schlecht irgendwo leben, ne?
Ja, und es muss anscheinend auch die Straße, muss doch ein gewisses Maß haben, also auch Beleuchtung muss zum Beispiel dazugehören, oder die müssen Parkplätze vor ihren Häusern eben auch noch selber haben. Also es gibt eine Menge, wo sie selbst noch aktiv werden müssen, die Käufer, oder die Eigentümer sind es ja inzwischen, und in manchen müssen sie halt auch, ja, sie warten eigentlich darauf, das haben sie mir auch deutlich gesagt, dass die Stadt ihnen auch so ein Statement gibt, was sie zu erwarten haben, was sie noch selber leisten müssen und wann sie dann vielleicht wirklich so weit sind, dass sie einziehen können.
Ja, gibt's denn da eine zeitliche Perspektive? Was glaubst du oder was sagen dir die Zuständigen beziehungsweise auch die Leute vor Ort, die betroffen sind?
Also in den Reihenhäusern, die sind ja schon weiter, die sagen, also eine Familie hat mir gesagt, sie könnten im November, Dezember könnten sie fertig sein. Also das heißt, da könnten sie ihre Möbel ins Wohnzimmer stellen und den Kühlschrank füllen. Aber ob sie dann da wohnen können, ist wirklich eine andere Frage.
Kannst du da eine Prognose abgeben oder was sagt denn der EUV?
Ja, die sagen eben, das ist ein schwieriges rechtliches Thema. Ich bin auch noch weiter in der Recherche und will gucken, einfach mal was wirklich noch mal genauer recherchieren, was man wirklich alles braucht. Aber es scheint ein schwieriges Thema zu sein, und ich glaube nicht, dass man da jetzt wirklich schon eine positive Prognose abgeben kann.
So, und dann hätte man ja den Fall, selbst wenn diese 6 Einheiten fertig wären und bezogen wären, sollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, eigentlich sollte ja drumherum mehr entstehen, ne? Es sollten, weiß nicht, 20, 30, 40 Wohneinheiten entstehen und ein schönes, fertiges Baugebiet daraus werden. Wie ist denn dann da die Perspektive?
Ja, das 34 Wohnkomplexe sollten entstehen und ein Mehrfamilienhaus direkt an der Wittnerstraße. Und die Häuser, die jetzt entstanden sind, sind alle ganz weit hinten in diesem, das heißt ja eigentlich früher, hier ist das Gleisdreieck, also fast an der Bahnlinie. Da sind die Häuser entstanden. Also man muss wirklich rein in dieses Gebiet von der Wittnerstraße oder auch von der Johannesstraße aus. Und der Rest, ja, das gehört noch dem Insolvenzverwalter, der Sprecher sagt mir, sie wollen natürlich gucken, dass sie das irgendwie veräußern, aber ja, in so einer Insolvenz, von der die selbst sagen, das dauert Jahre, keine Ahnung, wann sich da was tut.
Also der Traum vom Eigenheim in Merglinde, der erweist sich dann eher als Albtraum.
Also für manche ist es bestimmt manchmal ein Albtraum, aber ich habe auch das Gefühl, sie haben immer noch Hoffnung, dass es sich alles noch zum Guten wenden wird, und da können wir eigentlich auch nur die Daumen drücken.
Das machen wir, und natürlich wird Ronny das für uns als Immobilienexpertin weiter recherchieren, weiter begleiten. Wenn jemand Interesse hat, der dort bauen möchte oder bauen wollte oder gerade baut, mit uns mal ganz intensiv zu sprechen, unsere Türen sind offen, einfach eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de, und dann würden wir uns gerne vor Ort nochmal verabreden. Danke für diesen Moment, Ronny.
Aber gerne.
Und fliegender Wechsel im Studio. Ronny ist raus und Teve Schäfer ist jetzt bei mir. Moin, Teve.
Moin, Tobi.
Du musst dich jetzt erstmal in einem oder zwei Sätzen vorstellen. Du bist ja neu bei uns.
Ich bin seit 2 Wochen bei den Ruhrnachrichten im Ressort Castrop Rauxel und auch als Redakteur angestellt.
Genau, du kommst aus Bochum jetzt zu uns, ne? Jeden Tag.
Ich wohne in Bochum, ich komme ursprünglich aber aus Hattingen. Jetzt habe ich zuletzt 5 Jahre in Schleswig-Holstein, in Heide gewohnt und freue mich aber jetzt zu eurem Team zu gehören.
Sehr gut. Und du bist schon treuer Hörer, denn du wusstest schon vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen, dass du bei uns anfängst und hörst seitdem den Podcast, richtig?
Genau, ich habe mich schon mal in die Themen so ein bisschen reinfuchsen können. Yes. Sehr unterhaltsam, immer mit Nora erst und dann mit dir und mit Luca. Das macht Spaß.
Okay. Super, jetzt bist du hier auf der großen Bühne, beziehungsweise im kleinen Studio und wir sprechen über einen Fall aus Habbinghorst. Das ist eigentlich deine allererste Geschichte, die du bei uns recherchiert hast. Und in der Geschichte geht es ja um ein Schicksal rund um ein besonderes Auto, aber vielleicht auch um einen Menschen, dem dieses Auto gehört. Es geht um den Buick, einen amerikanischen Oldtimer.
66 Jahre ist der alt und der steht an der Lessingstraße in Habbinghorst. Wir sind aufmerksam drauf geworden durch einen Post in einer Facebook-Gruppe, wo viele sich geäußert haben über den Zustand von diesem Auto und das traurig finden, weil der hat leider eingeschlagene Scheiben vorne, hinten. Hinten ist so eine Schutzfolie drüber gespannt, aber ansonsten steht er da und ist ziemlich ramponiert. Dann ist noch ein Scheibenwischer verbogen worden und offenbar kümmert sich da auch niemand drum. Das sieht ziemlich ramponiert aus.
Okay, weißt du, warum der ramponiert ist oder wurde?
Wir haben bei der Polizei mal nachgefragt und die haben da vor ungefähr einem Jahr eine Anzeige registriert. Da sei es zu Streitigkeiten unter Leuten gekommen, die sich auch kannten. Und ich habe auch mit dem Besitzer des Wagens sprechen können, der sagte, dass die dafür Nothammer aus einem Bus oder einem Zug genommen hätten, die man sich so einfach nehmen kann, diese roten Dinger, und darauf eingeschlagen hätten.
Man kann die nehmen, man darf es natürlich nicht. Meistens sind die mit so einem Siegel, glaube ich, befestigt, mit
so einem
Kettchen. Also wir wollen hier nicht verleiten dazu, die Nothammer mitzunehmen. Wissen wir denn, wer das war oder hat der Mensch, dem das Auto gehört, da der gegenüber eine Vermutung geäußert?
Ja, das war ein bisschen undurchsichtig. Die Polizei wollte mir das auch nicht genau sagen. Deswegen kann ich da jetzt nichts Konkretes mitteilen.
Ja, wir wollen ja auch keine Gerüchte verbreiten. Vielleicht können wir mal über das Auto sprechen. Was den Zustand hast du geschildert? Mhm. Ist das denn ein wertvolles Auto?
Das ist ein wunderschönes Auto in erster Linie. 66 Jahre alt, wie gesagt. Jahrgang 58. Mhm. Man kann sich das vorstellen, es ist sehr breit und sehr lang, schwarz lackiert. Ja, wie man sich so einen amerikanischen Oldtimer, der so über einen Highway brettert, vorstellt.
Mit so Flossen hinten drauf und so richtig cool, ne?
Ja, und da steht auch Special, das ist das Modell hinten drauf, in sehr schönen silbernen Buchstaben. Und ich habe auch alte Fotos von dem Wagen gesehen, wo das noch sehr gepflegt aussah. Und das ist wirklich ein schönes Teil. Der Besitzer sagt, dass er das vor 9 Jahren gekauft habe für rund 26.500 Euro.
Boah, okay.
Und das ist auch so sein Herzstück. Und er möchte das unbedingt behalten, obwohl er kurz nachdem er das Auto gekauft hat, leider einen Arbeitsunfall hatte und seitdem seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann. Er hat jetzt auch schon seit längerer Zeit einen gesetzlichen Betreuer. Ja, und offenbar bekommt er es leider nicht hin, diese Schäden zu reparieren.
Okay, also er ist nicht ganz gesund, oder warum hat er einen gesetzlichen Betreuer?
Ich kann da jetzt, um ihn ein bisschen zu schützen, nicht ganz genau drauf eingehen, was mit ihm ist. Aber er braucht halt Hilfe im Alltag. Es wurde offenbar, das haben Facebook-Nutzer geschrieben, auch schon versucht, ihm das Auto abzukaufen, weil die daran Interesse haben. Ist ein schönes Ding. Und er wollte aber nie verkaufen, obwohl er da jetzt auch schon 1,5 Jahre nicht mehr mitfährt.
Darf das Auto denn eigentlich da stehen, wo es steht, jetzt in dem aktuellen Zustand?
Das durfte da bislang immer noch stehen. Nun allerdings wurde das Auto zwangsabgemeldet von der zuständigen Behörde. Ich weiß es nicht genau, aber es könnte daran liegen, dass da nicht alle Steuern immer rechtzeitig bezahlt worden sind.
Okay, genau. Versicherung und Steuern muss man ja trotzdem regelmäßig zahlen. Und selbst wenn ein Auto am Straßenrand steht, ne, es ist ja im öffentlichen Raum. Wobei, ich war jetzt ja Donnerstag auch nochmal da, weil wir nicht wissen, ob das jetzt abgeschleppt wurde oder nicht. Und dann habe ich das auch zum ersten Mal gesehen. Und das ist ja in so einer Parkbucht, also extra vor so einem Haus an der Seite, es behindert jetzt den fließenden Verkehr zumindest nicht und auch auf dem Gehweg steht es nicht. Letztlich stört es keinen, aber es fällt natürlich auf, ja.
Ja, es stört im Prinzip die Passanten nicht. Also man kann da locker dran vorbeifahren. Nur das Ordnungsamt ist da jetzt auch schon hinterher. Das habe ich von zwei verschiedenen Quellen.
Okay.
Einmal von der Betreuerin und dem gesetzlichen Betreuer gehört. Und das Ordnungsamt ist da hinterher, dass das jetzt halt auch von dieser Stelle verschwindet, weil das da nicht stehen darf. Am Dienstagmorgen war es, glaube ich, war ein Termin vereinbart, wo das abgeschleppt werden sollte, das Auto. Da war ich dann auch da, hatte gehofft, da ein Foto von machen zu können. Ist aber dann offenbar noch nicht passiert. Du hast es ja da noch stehen sehen.
Genau. Wie es jetzt genau heute aussieht oder am Wochenende, das können wir jetzt natürlich auch nicht sagen. Wir können nicht laufend da sein. Aber was wäre jetzt so deine persönliche Prognose? Was glaubst du? Was passiert da? Wie geht's da weiter?
Ich habe jetzt schon bei der Stadt mal angefragt, habe jetzt noch keine Antwort bekommen, aber ich vermute, dass die da auch dadurch, dass es ja jetzt öffentlich geworden ist, spätestens durch Facebook und uns, da jetzt auch ordentlich Druck machen werden, dass das früher oder später abgeschleppt und auf ein Privatgrundstück gestellt wird. Ob das Auto jemals restauriert und wieder in Gang gesetzt wird, da zweifle ich dran, weil es gehört halt diesem Menschen, der offenbar nicht in der Lage ist, sich drum zu kümmern, leider.
Okay.
Und er will es auch nicht verkaufen.
Ja. Am Ende kann man ihn ja auch nicht dazu zwingen.
Nee.
Insofern ganz herzlichen Dank für die Einblicke und auf gute Zusammenarbeit.
Danke.
Teve, der Neue raus, Lars, der Alte rein. Moin zum Sport. Ich grüße dich, Lars.
Hi, grüß dich.
Genau, Lars Biermann ist ja seit einigen Episoden Stammgast hier bei uns im Studio. Das freut mich auch. Und wir können heute über den neuesten Krempel rund um den SV Wacker Oberkastrop vielleicht sprechen. Das ist ja unser höchst spielender Verein in der Westfalenliga. Erstmal gestern Abend in Brünninghausen gespielt, Nachholspiel und gnadenlos untergegangen, oder was war da los?
Ja, 3-1 verloren am Ende und war eine eindeutige Sache. Also Wacker hat nicht viele Chancen gehabt. Fairerweise muss man sagen, massiv ersatzgeschwächt. Also ich hatte heute Morgen mit dem sportlichen Leiter Steffen Gollob telefoniert. Er sagte, ich glaube, die meisten waren 19 oder 20 Jahre alt, die auf dem Platz standen. Sind alle Spieler mit unglaublicher Qualität, aber halt super jung und gegen die abgeklärte Brünninghausener Mannschaft, die letzte Saison noch Oberliga gespielt hat, schwierig.
Da kommt ja vielleicht gerade recht das, was du dann gestern am Platz erfahren hast, oder?
Ja, genau, wir kamen am Platz an und es wurde schon etwas getuschelt auf Brünninghausener Seite. Ah, guck mal, wer da auf der Bank sitzt. Und dann war es tatsächlich ein bekanntes Gesicht, das war Antonio da Silva, der 46-jährige Ex-Profi
okay. Von
Borussia Dortmund, die vielleicht kurze Faktenlage, 168 Mal in der Bundesliga gespielt, dreimal deutscher Meister geworden, einmal mit dem VfB Stuttgart, zweimal mit Borussia Dortmund, einmal den DFB-Pokal gewonnen. Also unglaubliche Vita für einen Westfalenliga-Spieler und der saß gestern bei Wacker auf der Bank.
Warum? Wie kommt sowas?
Ja, Steffen Gollob hat es erklärt. Also super junge Mannschaft, super ersatzgeschwächt und da kommt ein erfahrener Mann von seiner Qualität natürlich richtig gelegen. Und Kevin Großkreuz hat natürlich Co-Trainer mittlerweile beim SV Wacker, hat einen ganz kurzen Draht zu Toni da Silva und hat ihn auf Bitte von Gollob einfach mal angerufen und gefragt, hey, hast du Bock? Und er hatte Bock. Er hat auch im August 2023 schon mal bei Wacker mittrainiert, ist also kein Unbekannter.
Also ein Kumpel von Kevin.
Genau.
Und bei dem gibt's ja auch News, das hast du jetzt in einem Nebensatz schon gesagt, der ist jetzt nicht nur Spieler, sondern auch noch Co-Trainer oder was?
Genau, er ist war ja eigentlich Spieler und Kapitän in der Ende der letzten Woche. Am Freitag hatte Florian Bartel, der zuvor Co-Trainer war, verkündet, dass er zurücktritt von seinem Amt. Da gab es wohl interne Meinungsverschiedenheiten, was die Ambitionen angeht und da hat man sich dann getrennt voneinander und zack, hatte Wacker die neue Option parat, und zwar Kevin Großkreuz zum Co-Trainer zu befördern, wenn man so möchte.
Okay, und wird er denn dann eher spielen oder eher auf der Bank sitzen?
Ja genau, wenn er wieder fit ist. Aktuell ist er schon lange verletzt, saß gestern tatsächlich mal wieder auf der Bank, auch im Spielbericht hätte eingewechselt werden können, wurde es nicht. Toni da Silva übrigens auch nicht, um das noch zu vervollständigen. Aber wenn er wieder fit ist, wird er auch ganz normal wieder spielen, aber allerdings dann als spielender Co-Trainer fungieren. Hat das auch schon ein paar Mal gemacht, bei Türkspor Dortmund, früher mit Reza Hasani, seinem Kumpel, und ich glaube beim VfL Kemminghausen auch schon.
Jetzt mal kurz einen Ausblick. Also mit diesen zwei BVB-Ex-Profis kann man doch in der Westfalenliga eigentlich bestehen, oder ist da jetzt sogar Abstiegsgefahr?
Ja, Abstiegsgefahr würde ich nicht sagen. Natürlich sieht die Tabelle aktuell nicht rosig aus, aber vor der Saison, wenn man sich so umgehört in der Westfalenliga, der Kader von Wacker ist ja, richtig überragend, der ist stark. Damit sollte man eigentlich nicht in Abstiegsnot geraten. Wir haben noch früh in der Saison, wenn alle Spieler wieder fit sind, wenn sich da was einspielen kann, glaube ich nicht, dass Wacker da in Abstiegsnot geraten wird. Allerdings ist vielleicht auch der Zug nach oben ein bisschen abgefahren. Aber ich glaube, man hat in Oberkassel auch gar nicht unbedingt die Ambition, in die Oberliga aufzusteigen. Natürlich wird es jeder gerne mitnehmen und jeder Fußballer spielt für den großmöglichen Erfolg. Aber ich glaube, man ist jetzt auch nicht traurig, wenn es nicht klappt. Man will sich einfach jetzt ein bisschen einpendeln, erholen. Und ich glaube, mit den beiden sollte das klappen.
Zwei Schwarz-Gelbe bei dem Blau-Weißen aus der Kampfbahn Erin. Das wird auch noch spannend. Lars, danke für deinen Besuch.
Ja, sehr gerne, danke.
Und damit zu den Terminen. Ich bin ehrlich, für dieses Wochenende habe ich ein bisschen gesucht und dann am Ende irgendwie auch relativ wenig gefunden. Aber ein Besuch in der ASG-Aula am Samstagabend würde ich vielleicht doch noch euch ans Herz legen wollen. Das könnte sich lohnen, denn dort spielt die Band Crystal Palace. Die Berliner spielen Progressive und Art Rock. Der Castrop-Rauxel-Konzertveranstalter Christian Reder spricht von einer feinen Mischung der Stile, von genialer Rockmusik und beeindruckenden Shows der Band. Los geht es um 20 Uhr an der Leonhardstraße im Herzen der Altstadt. Der Eintritt ist frei, allerdings geht beim Konzert ein Hut rum. Sonntag von 11 bis 15 Uhr könnte sich dann vielleicht auch der Besuch des Spielzeugmarkts in der Europahalle lohnen. Da gibt es ganz viel zum Stöbern, Tauschen, Kaufen und Verkaufen. Also alle Freunde von Modelleisenbahnen oder Modellautobastler und Freunde artverwandter Spielzeuge, so schreibt es der Veranstalter, sind dort gut aufgehoben. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre kommen zusammen mit einem Erwachsenen kostenlos rein. Wenn ihr sonst nicht wisst, was ihr tun sollt am Wochenende, schaut doch einfach immer mal wieder bei ruhrnachrichten.de vorbei. Wir werden zum Beispiel berichten vom höchst umstrittenen Auftritt von Luke Mockridge in der Stadthalle von Freitagabend. Auch unsere Debatte über den Besuch von Levi Pinnell kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ihr wisst schon, der TikToker. Meine Kollegen Lars und Teve, die jetzt vorhin auch im Studio zu Gast waren, haben sich bei uns eine heiße Debatte mit guten Argumenten für beide Positionen geliefert. War es jetzt cool, dass er da war, oder war es peinlich? Ich finde all das ein echter Lesetipp. Damit sind wir aber am Ende der Episode 108 des Podcasts. Danke euch fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und allen, die frei haben sollten, so wie ich, wunderbare Herbstferien. Herzlich Glück auf!